Und ich möchte uns das Ausschnitte aus dem 10. Kapitel lesen und möchte das zum Ausgangspunkt dann auch für die Predigt nehmen unter dem Stichwort Versprechen. Wir haben gelesen in Nehemia 9, dass das Volk zunächst einmal sich daran erinnert hat, wie die Väter in der Wüste, obwohl Gott vieles vorbereitet, vieles geschenkt hat, undankbar war. Und wie sich das durch die ganze Geschichte Israels durchgezogen hat. Und sie haben Gottes Wort vorlesen lassen, öffentlich, und haben sich an Gott gewandt in ihrer Not. Und jetzt in Vers 10, ich lese uns die ersten beiden Verse und dann ab Vers 29. Und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben, und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben, nämlich Nehemia, der Statthalter, der Sohn Hachalias und Zedekia. Und dann kommt, vielleicht kennt ihr das, eine lange Liste von Namen. Ich möchte euch Mut machen, das zu lesen, aber ich möchte euch es auch jetzt ersparen. Es sind auch manche Zungenbrecher dabei. Und möchte ab Vers 29 weitermachen. Und das übrige Volk, Priester, Leviten, Torhüter, Sänger, Tempelsklaven und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert haben und sich zum Gesetz Gottes halten, samt ihren Frauen, Söhnen, Töchtern, alle, die es verstehen können. Sie sollen sich ihren Brüdern und Mächtigen unter ihnen anschließen und der Abmachung beitreten und sich mit einem Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Wir wollen nicht von den Völkern des Landes am Sabbat und an den heiligen Tagen Waren und allerlei Getreide nehmen, wenn sie diese am Sabbattag zum Verkauf bringen. Wir wollen auf die Abgaben in jedem 7. Jahr und auf die Schuldforderungen jedes Jahr jeder Art verzichten. Wir wollen uns das Gebot auferlegen, jährlich den 3. Teil eines Silberstücks zum Dienst im Hause unseres Gottes zu geben, nämlich für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer, für das tägliche Brandopfer, für die Opfer am Sabbat und Neumond, für die Festtage, für das Hochheilige, für das Sündopfer, womit für Israel Sühne geschaffen wird, und für alle Arbeit am Hause Gottes. Wir wollen das Los unter den Priestern, den Leviten und dem Volk werfen, in welcher Reihenfolge unsere Sippen jedes Jahr das Brennholz für das Haus unseres Gottes zur bestimmten Zeit geben sollen, damit man es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrenne, wie es im Gesetz geschrieben steht. Wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von uns, von allen Bäumen, zum Hause des Herrn bringen. Wir wollen die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstgeburt unserer Rinder und unserer Schafe zum Hause unseres Gottes zu den Priestern bringen, die im Hause unseres Gottes dienen. Wir wollen den ersten Teil von unserem Brotteig und unsere Abgaben und Früchte von allen Bäumen, von Wein und Öl für die Priester in die Kammern am Hause des unseres Gottes bringen und den Zehnten unseres Landes für die Leviten. Die sollen den Zehnten einnehmen aus allen unseren Orten mit Ackerland. Und ein Priester, ein Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten einnehmen, und die Leviten sollen den Zehnten, ihren Zehnten heraufbringen zum Hause unseres Gottes, in die Kammern im Vorratshaus. Denn die Israeliten und die Leviten sollen die Abgaben von Getreide, Wein und Öl herauf in die Kammern bringen. Dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die da dienen, und die Torhüter und Sänger. So wollen wir es im Hause unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Versprechungen. Wir wollen ausgehend von diesem Text nachher in der Predigt zu diesem Stichwort nachdenken. Aber bevor wir das tun, singen wir noch miteinander ein Lied, Klagemauer. Herr, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, damit wir hören, wie Jünger hören. Amen. Versprechungen. Man kann das verstehen. Die Israeliten haben die Stadtmauer wieder aufgebaut. Sie haben hart gearbeitet, sie haben sich mit ihrer Geschichte beschäftigt, sie haben erkannt, dass da vieles nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und jetzt geben sie sich einen Ruck. Und sie nehmen das ernst, sie sagen, wir machen nicht nur Versprechungen, wir schreiben das auf, wir dokumentieren das. Und wir nehmen das so ernst, dass wir an diesem Dokument Siegel anbringen und unsere Vorderen, unsere Oberen, die müssen mit ihrem Namen das bestätigen. Das ist unsere ernste Absicht. Wir wollen. Und wir haben diese Auflistung gehört, was sie alles wollen. Und urteilen wir nicht vorschnell. Das sind ja alles wichtige Dinge. Das hat Gott in seinem Gebot so gegeben. Das war Bestandteil der Abmachung. Das war Bestandteil des Bundes zwischen Gott und dem Volk. Versprechungen. Wie schnell sind wir dabei? Wie schnell haben wir das als Kinder unseren Eltern gesagt? Ich mach's nie wieder. Und jeder, alle Beteiligten wussten, vielleicht reicht's 5 Minuten. Ich weiß noch, als kleiner Schulbub gab es mal eine Woche, da habe ich es tatsächlich geschafft, 3 Hosen kaputt von der Schule heimzubringen. Und meine Mutter ist hier verzweifelt. Und ich habe gesagt, soll nie wieder vorkommen. Und wahrscheinlich wussten beiden, und zwar nicht die letzte Hose, bei der das Knie draußen war. Versprechungen. Das zeigt uns etwas über uns Menschen. Und weil wir das sehr viel leichter an anderen als wir an uns selber sehen, eine kurze Erinnerung. Ein erstes Versprechen hat das Volk Israel dort am Berg Gottes am Horeb gegeben, als Gott dem Mose den Bund übergeben hat. Und das Volk gesagt hat, jawohl, dazu stehen wir, das machen wir. Und wie viele Tage hat es gedauert, bis dieses Volk, das hier in großer Überzeugung den Aaron beauftragt hat, ein goldenes Kalb zu gießen? Versprechungen. Oder nur eine Generation später, Josua am Ende seines Lebens. Der größte Teil des Landes, das Gott verheißen hat, war verteilt. Und Josua spürt, meine Zeit ist zu Ende. Und er versammelt das Volk noch einmal vor sich. Und er führt noch einmal auf, er zählt noch einmal auf, was Gott alles getan hat. Ihr wart 40 Jahre in der Wüste unterwegs und guckt mal eure Klamotten an. Die sind noch heil. Eure Schuhe nicht durchgelaufen. Gott hat euch Tag für Tag 40 Jahre lang versorgt. Und dann sagt er, ich weiß nicht, was ihr macht, was eure Konsequenz da draus ist, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ganze Volk mit einer Stimme verspricht, wir wollen dem Herrn dienen. War ernst gemeint, war durchaus ernst gemeint. Aber wie lange hat das gehalten? Einige Generationen später auf dem Karmel, das Volk hat Gott vergessen. War nur noch so eine ganz dumpfe, traditionelle Erinnerung. Aber das, was eigentlich gezählt hat, war Baal. Der König Ahab und seine Frau Isebel haben es vorgemacht. Und Elia, der Prophet Gottes, dem es ein Anliegen war, der dafür gebrannt hat, dieses Volk wieder zurückzubringen zum Bund Moses. Er initiiert dieses Ringen mit den beiden Altären, wo die Baalspriester den halben Tag drumherum tanzen und nichts passiert. Und dann entzündet Gott den Altar, den Elia wieder aufgerichtet hat. Und alle sind beeindruckt. Und die unmittelbare Reaktion darauf ist, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Dem wollen wir dienen. Versprechungen. Und wir erkennen an diesen kurzen Linien, so waren die Israeliten, ja, so waren sie. Aber lasst uns auch den Gedanken denken, ist kein Spezifikum für Israeliten. Das ist allgemeiner. Ist das nicht so wie ein Spiegel, wo ich erschrocken wahrnehmen muss? Stimmt. So bin ich. Da mache ich Versprechungen und meint sie ernst. Und oft dauert es nicht lange. Ich möchte euch an eine andere bekannte Begebenheit erinnern. In Lukas 22, und ihr könnt das in allen anderen Evangelien auch nachlesen. Zu Beginn der, oder eigentlich schon unmittelbar vor der Leidenszeit Jesu, so schreibt uns Lukas im Kapitel 22, der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Auch so eine berühmte Versprechung. Gott, ich will mit dir gehen. Durch dick und dünn und nichts kann mich abhalten. Versprechungen. Das, was die Größe und auch den Einsatz von Petrus am Ende des Tages ausmacht, ist nicht die Größe seiner Versprechungen. Das, was uns Jesus deutlich macht am Petrus, was ihn befähigt, wirklich zum Grundgestein der Gemeinde zu werden, ist, dass Petrus, als er erkennen muss, Jesus hat recht gehabt. Ich habe es nicht geschafft. Dass er bitterlich weint. Dass er dazu stehen kann und sagen kann, Gott, ich habe es ernst gemeint. Es war ehrlich gedacht. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Und es hat so erschreckend wenig gebraucht. Eine Magd. Ein Knecht. Bloß so eine blöde Frage. Und ich habe es nicht geschafft. Nicht geschafft, zu bezeugen, dass ich dazugehöre. Versprechungen. Man kann, wenn man mal anfängt, über Versprechungen, auch gerade im biblischen Zusammenhang nachzudenken, auf viel mehr Ideen und Gedanken kommen, als man in einer Predigt unterbringen kann. Ich möchte euch nur noch zwei Punkte nennen. Versprechungen, was mir nach diesen anfänglichen Gedanken wichtig geworden ist. Es gibt Versprechungen in der Bibel, die haben eine andere Qualität. Gott verspricht. Und ich möchte euch eine der ganz frühen Versprechungen Gottes euch daran erinnern, ihr kennt die alle. Eine Versprechung, die macht Gott nicht Israel. Israel gibt's da noch gar nicht. Eine Versprechung, die Gott macht, nachdem er seine Schöpfung verwüstet hat. Alles kaputt gemacht hat, bis auf eine kleine Bootsbesatzung. Noah, seine Familie und die Tiere, die Gott ihm befohlen hat, mit an Bord zu nehmen. Und als die Flut dann vorüber ist, Noah und die ganze Besatzung ausgestiegen ist, Noah hat einen Altar gebaut. Da macht Gott ein Versprechen. Gott sagt, von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ein Versprechen Gottes. Ein Versprechen Gottes und wir alle sind Zeugen bis heute erfüllt. Und als mir der Gedanke vor Augen gestanden ist, habe ich mich gefragt, und wie gehe ich mit diesen Versprechungen Gottes um? Darf ich dich mal fragen, was in deinem Kopf, was in deinen Gedanken vorgeht zum Thema Klimakatastrophe? Ich will das nicht thematisieren hier. Wir können vernünftig und weniger vernünftig mit unserer Umwelt umgehen, überhaupt keine Frage. Aber warum denn um alles in der Welt bekommen ganz viele Zeitgenossen Panik? Warum kann ein skandinavisches Mädchen sagen, ich will Panik verbreiten? Und viele hören auf sie und bekommen Panik. Versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht sagen, dass alles in Ordnung ist, was wir tun. und dass wir nicht vernünftigere Maßnahmen ergreifen könnten. Aber warum denn? Warum glauben wir, dass wir Gottes Versprechen umbiegen könnten? Wir behandeln Gott genauso, wie wir mit Versprechungen unserer Chefs, unserer Kollegen, unserer Nachbarn, wie wir mit unseren menschlichen Versprechungen umgehen. Naja, ich weiß schon, du meinst es gut. Aber die Erfahrung lehrt, sorry, um die nächste Ecke ist es vergessen. Und genau so behandeln wir Gott. Obwohl wir ganz genau wissen, dieses Versprechen, uralt, uralt. Und bis heute, jeden Tag, auch wenn es heute nicht so toll ist, wie sich manche das Wetter wünschen würden. Die Sonne ist aufgegangen. Es ist Tag. Auch heute hat Gott sein Versprechen gehalten. Und noch ein letzter Gedanke. Wenn es Versprechungen gibt, wie gehe ich denn mit Versprechungen anderer um? Ich möchte uns an ein anderes, uraltes Versprechen, das Menschen gehört haben, erinnern. 1. Mose 3. Da lesen wir von einem Dialog zwischen der Schlange und Eva. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, von diesem Baum, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Was für ein Versprechen. Ihr werdet sein wie Gott. Nicht so einfach die Geschöpfe, die immer fragen müssen und die tun müssen, was der sagt. Nein, ihr könntet sein wie Gott. Und was machen die beiden? Was machen wir heute mit Versprechungen? Warum fällt es uns so schwer, Versprechen richtig einzuordnen? Ich erinnere nur an die bevorstehende Oberbürgermeisterwahl hier in Konstanz, was wir auf den Plakaten lesen, was wir in Interviews hören. Warum tun wir uns so schwer, mit Versprechungen richtig umzugehen? Diese Reaktion, dieser Fehlumgang, diese Fehleinschätzung durch Adam und Eva dieser Versprechung hat die ganze Weltgeschichte ruiniert. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen, auch bei uns. Was glaube ich meinem Chef, seinen Versprechungen? Wie gehe ich damit um? Ich möchte zu diesem Gesichtspunkt noch ein Spiegelbild anführen. Im Neuen Testament gibt es eine ganz ähnliche Situation wie damals im Garten Eden. Die Personen sind andere. Jesus, erst vor wenigen Tagen getauft von Johannes dem Täufer im Jordan. Dann war er 40 Tage in der Wüste. Dann kommt einer und macht ihm Versprechungen. Und die letzte dieser Versprechungen lautet: Der Teufel nimmt ihn auf einen hohen Berg mit, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Und die Antwort Jesu ist: Hau ab. Versprechungen. Und was wäre denn schon dabei gewesen für Jesus in dieser Situation? Er kriegt es doch sowieso. Und ob jetzt ein bisschen früher oder später, was soll's? Aber Jesus weiß, diese Versprechung ist faul. Und deshalb kann er klug reagieren. Nicht, weil ihn das nicht locken würde, sondern weil er weiß, es ist falsch. Versprechungen. Es ist ein Thema, das mich noch beschäftigt. Ich bin noch nicht fertig damit. Aber das, was ich in den vergangenen Tagen im Nachdenken, im Vorbereiten auf diese Predigt, was ich mir vorgenommen habe, und ich will das in aller Vorsicht tun und will das nicht vergessen, was ich eben über Versprechungen gesagt habe. Aber ich will lernen, vorsichtiger zu sein, Versprechen abzugeben. Ich will nicht so schnell aus der Hüfte schießen, was ich alles tun will und was ich alles machen werde. Ich will vorsichtiger sein. Auch in dem Wissen, dass es mir auch ab morgen nicht gelingen wird, alles das, was ich für gut finde, das, was ich gerne machen möchte, es wird mir auch morgen nicht alles gelingen. Und das Zweite, was ich gelernt habe bisher, ist: Ich will lernen und Gott bitten, dass er mir Weisheit gibt, mit Versprechungen klug umzugehen. Nicht leichtgläubig zu sein. Mich nicht so schnell einlullen zu lassen. Ich will lernen, das durchzuhalten, auch in meinem Denken, dass Gott Versprechungen gegeben hat, die eine andere Qualität haben, als die Versprechen, die wir einander in besten Absichten geben. Und ich will lernen, diese Versprechungen Gottes im Kopf zu haben, parat zu haben, weil es mir hilfreich sein kann, zu unterscheiden, wo andere Versprechen Illusionen sind. Vermutlich gibt es noch viel mehr im Zusammenhang mit Versprechungen zu lernen. Aber für mich war diese Begebenheit beim Nehemia aus der Geschichte Israels so ein Spiegel, der mir gezeigt hat: Es passiert nicht nur anderen, passiert mir auch. Und ich will nicht einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Ich will Gottes Versprechen hören und ich will sie mir merken. Und ich will das in meinem Denken festhalten, dass Gott bis heute an seinen Versprechungen festgehalten hat, sie erfüllt hat. Und darauf will ich mich immer mehr verlassen. Versprechungen. Ich bin dankbar, dass Gott uns zentrale, ganz fundamentale Versprechen gegeben hat. Lasst uns miteinander daran festhalten. Amen.